Herzlich willkommen zu Richtig Zugehört, der KfW-Podcast. Am Mikrofon ist Jobst Hinrich Wiskow. Bei uns geht es heute um ein Thema, das man nicht direkt bei einer Bank wie der KfW verortet, um Biodiversität. Das globale Sterben der Arten auf dem Land und im Wasser geht uns alle an. Es betrifft uns alle. Es hat schwerwiegende Konsequenzen für unser Leben und Wirtschaften. Die Fakten. Aktuell erleben wir einen dramatischen Schwund an Biodiversität. Und das Tempo, mit der Arten die Erde für immer verlassen, nimmt rasant zu. Dieses Artensterben soll derzeit 10, manche sagen sogar 100 Mal schneller ablaufen als im Durchschnitt der letzten Millionen von Jahren. 8 Millionen Arten gibt es auf der Welt, 1 Million soll bedroht sein. Das ist deprimierend und Grund dafür, Lösungen für ein in der Tat eklatantes Problem unseres Planeten und seiner Bewohner zu suchen. Lösungen, die uns optimistischer machen, Lösungen, die funktionieren können. Und da kommt eine Bank wie die KfW ins Spiel. Denn sie setzt Jahr für Jahr Milliarden von Euro im Auftrag der Bundesregierung ein für Biodiversität. Etwa für den Erhalt von Naturschutzgebieten oder den Schutz von Wäldern, Meeren und Küsten. Wie funktioniert das? Darüber spreche ich mit Christiane Laibach, Vorständin der KfW für internationale Themen, der Bank aus Verantwortung, wie sich die KfW selbst bezeichnet. Herzlich willkommen, Frau Laibach.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Lassen Sie uns zunächst sprechen über die Relevanz von Biodiversität. Die Relevanz insgesamt für die Welt im Großen und Ganzen, aber auch für die wohlhabenderen Länder im Norden, für die Ärmeren im globalen Süden, für die Menschen vor Ort, für Unternehmen. Wieso geht Biodiversität uns alle an, Frau Laibach?
Ja, ich glaube, Sie haben die Dramatik der Situation schon sehr, sehr gut beschrieben in Ihrer Anmoderation. Und damit beschäftigen wir uns als KfW, als Förderbank des Bundes, als einer der ganz großen bilateralen Entwicklungsbanken der Welt, schon seit einigen Jahren. Denn wir wissen natürlich heute, dass Klima und Biodiversität sehr eng miteinander verbunden sind. Klima braucht klimaschonende Maßnahmen, CO2-Minimierung und Reduzierung braucht Ökosysteme, braucht gute Biodiversitätssysteme, braucht Wälder, braucht absorbierende Flächen. Und andererseits sind die großen Ökosysteme der Welt sehr stark in Gefahr und beeinträchtigt durch den Klimawandel. Hier gibt es also einen ganz, ganz engen Zusammenhang zwischen Klima und Biodiversität.
Doch hat man den Eindruck, das eine Thema dominiere das andere. Also wir sprechen doch sehr viel mehr über Klimaschutz, werden im Alltag sehr viel mehr mit Klimaschutzbestimmungen, Veränderungen konfrontiert, als mit dem Thema Artenschutz. Wie schätzen Sie das ein?
Da haben Sie völlig recht. Das Thema Klima, da wissen wir alle, es gibt internationale Klimapolitik, es gibt viele Initiativen, dort gibt es auch einen klaren Handlungsstrang. Das Thema Biodiversität ist, glaube ich, insofern noch nicht so ganz in der Priorität, weil es nochmal ungleich komplexer ist. Es geht um Arten, es geht um Artenvielfalt, es geht darum, wie kann man tatsächlich die besten Maßnahmen aufsetzen. Man hat nicht diesen einen Faktor wie bei Klima, CO2, sondern man hat natürlich viele diverse Faktoren, die auf Ökosysteme, die auf Tierarten Einfluss nehmen, auf Pflanzenarten und auch deren Erhalt.
Machen wir es mal konkret, Frau Laibach. Wie erklären Sie jemand zum Beispiel auf einer Auslandsreise, für den Biodiversität vielleicht noch weiter weg ist als für uns, weil es in relativ armen Verhältnissen ums tägliche Überleben geht. Wie machen Sie dort den Menschen klar, Biodiversität geht auch euch etwas an?
Ehrlicherweise glaube ich, dass Biodiversität von Menschen auf vielen Kontinenten, gerade auch in ärmeren Kontinenten, sehr, sehr bewusst ist. Vielleicht können Sie das nicht so genau mit dem Namen benennen, aber das sind die Menschen, die Menschen, die am ehesten merken, was es für sie unmittelbar heißt, nicht nur von Klimawandel beeinflusst zu sein, negativ beeinflusst zu sein, Stichwort Dürre, Stichwort Überschwemmung, sondern auch tatsächlich unmittelbar zu erleben, wie ihr Lebensraum eingeschränkt wird, wie Pflanzenarten, die verschwinden, auch ihre tägliche Versorgung beeinträchtigen, die ihr Leben, wie der Rückgang an Wasser, der ja auch sehr eng mit Ökosystemen zusammenhängt, auch letztendlich ihre Arten beeinträchtigt. Ich glaube, dort gibt es ein großes, unbewusstes manchmal vielleicht Verständnis dafür, aber genau da setzen wir auch an als Entwicklungsbank. Wir haben als KfW Entwicklungsbank momentan ein Portfolio von ungefähr 4 Milliarden an Projekten, die wir weltweit umsetzen, die darauf ausgerichtet sind, auf den Erhalt von Wäldern, auf den Erhalt von Flächen, auf eine nachhaltige Nutzung, auf Naturschutzgebiete und aber natürlich auch den Meeres- und Küstenschutz. Es geht immer darum, sozusagen vor Ort auch konkrete Maßnahmen zu etablieren, mit den Menschen vor allen Dingen vor Ort zusammenzuarbeiten, die eben sehr, sehr viel wissen über ihr Ökosystem, in dem sie leben, um dort positive Wirkungen zu erzielen.
Die wissen dort ja oft auch mehr als wir hier. Für uns ist vielleicht das Ökosystem um uns herum weiter weg als für jemand, der tatsächlich händisch Landwirtschaft betreibt. Würden Sie sagen, dass die Sensibilität hier bei uns, also bei den wohlhabenderen Ländern, eigentlich noch zu gering ist und auch geringer als im Süden des Planeten?
Ja, manchmal gewinne ich diesen Eindruck. Ja, ich glaube, wir nehmen vieles als selbstverständlich hin oder wir erkennen nicht mehr so genau die Wirkungszusammenhänge, wenn wir ein Produkt kaufen, wenn wir uns in unserem alltäglichen Leben bewegen. Aber die Forschungen zeigen sehr, sehr nachdrücklich, dass auch mindestens 50% unseres Wohlstandes, unseres Wirtschaftens von der Natur abhängen. Aber wir als Konsumenten erleben es nicht unbedingt immer täglich, wenn wir Produkte kaufen oder wenn wir auch wenn wir in unserem Arbeitsplatz tätig sind. Aber der Wirkungszusammenhang ist sehr, sehr klar nachvollziehbar und der kann auch Angst machen.
Das funktioniert dann über die berühmten Bestäubungsleistungen von Bienen. Wir wissen alle, Bienensterben gibt es schon in weiten Teilen der Welt. Wie ist dann der Zusammenhang, dass es dann auf die Wirtschaft und die Gesellschaft überschlägt?
Nun ja, wir brauchen für Agrarprodukte, wir brauchen Flächen, wir brauchen für Medizin ganz bestimmte Pflanzen von Krebsmedikamenten über andere Medikamente. Wir wissen, dass der Wasserhaushalt natürlich davon beeinflusst ist, ob wir sozusagen naturierte Flächen haben von dem Grundwasserspiegel. All diese Themen spielen eine Rolle. Auch große Unternehmen, Industrieunternehmen brauchen Wasser, brauchen sozusagen bestimmte Stoffe, um ihre Industrieprodukte herzustellen in vielen Industrien. Ganz zu schweigen natürlich von der Lebensmittelindustrie. Und das ist ja Thema Ernährungssicherung für uns alle, für 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, ist natürlich sehr, sehr eng mit verbunden, auch dem guten Bestand an Ökosystemen.
Wir sind ja noch beim Bestandteil Einordnung. Wie ist Ihr Eindruck in der Wirtschaft? Wie sehr ist das Thema Biodiversität dort in den Unternehmen, die Sie eben genannt haben, tatsächlich schon angekommen?
Ja, ich würde sagen, es ist ein facettenreiches Bild. Industrien, die besonders stark abhängen von Naturprodukten, Naturbestandteilen, widmen sich dieser Frage natürlich schon intensiver als solche, die etwas weiter entfernt sind. Ich würde sagen, es ist ein buntes Bild und ich würde nochmal darauf zurückkommen, was ich für eingangs sagte. Die Klimarelevanz ist sicherlich schon deutlicher in den Geschäftsmodellen verankert. Das Thema erneuerbare Energien ohne CO2, ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Das Thema Biodiversität in seiner Komplexität ist noch nicht in den Geschäftsmodellen wirklich angekommen.
Wie sich das ändern kann, darüber sprechen wir gleich, aber vielleicht noch einmal zum Versuch, Artenvielfalt zu erhalten, plastisch zu machen. Mhm. Es gibt da ja auch Erfolgsgeschichten, die einen schon ein wenig hoffnungsvoller in die Zukunft blicken lassen. Vielleicht haben Sie eine für uns auf Lager.
Ja, sehr gerne. Also ich berichte sehr gerne über eine Reise in südliche Afrika. Der afrikanische Kontinent hat natürlich auch sehr, sehr artenreiche Landschaften, sehr, sehr pflanzenartenreiche Landschaften auch und ist ein ganz wichtiges Feld, auch um sozusagen CO2, das weltweit abgeschieden wird, aufzunehmen. Damit eng zusammenhängt, stinkt natürlich der Artenschutz. Ich glaube, das ist etwas, was uns Menschen im sogenannten globalen Norden auch häufig näher ist. Wenn wir sehen die Elefanten, wir sehen die Löwen, wir interessieren uns oft für diesen Artenschutz. Aber was heißt das letztendlich auch? Letztendlich heißt, es geht nicht nur darum, dass der Elefant, ich sage es jetzt mal so deutlich, nicht geschossen wird, sondern er muss ja auch in einem Lebensraum sich entfalten können, der ihm eben ein Leben und ein Überleben ermöglicht. Und da sind wir sehr, sehr schnell auch dann bei dem Thema Ökosysteme und Schutz der Ökosysteme. Es braucht geschützte Flächen, es braucht Naturparks, die auch alle Möglichkeiten an Ernährung für Tiere natürlich bedeuten. Aber es braucht auch die Zusammenarbeit und das Mitwirken der Leute vor Ort. Und ein Beispiel, was mir sehr vor Augen ist, gerade kürzlich in Sambia, dort gibt es ein Projekt, was wir zusammen mit der Deutschen Zoologischen, der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft aufgesetzt haben, wo es darum geht, um den Artenschutz von Nashörnern, der auch sehr erfolgreich ist. Es gibt also wieder wesentlich mehr Nashörner als noch vor einigen Jahren. Aber das erfordert, dass man diese Flächen schützt, dass man aber auch sogenannte Pufferzonen um den eigentlichen Naturpark herum erhält und dass die Menschen vor Ort mit diesem Naturschutz leben können, zusätzliche Einkommen erzielen können, zum Beispiel über Tourismus, zum Beispiel über neue Produkte, die sie besser vermarkten könnte, naturbasierte Produkte. Nur dann kann sozusagen insgesamt der Kosmos dort auch entsprechend überleben.
Tourismus, um Nashörner zu sehen, das dürfte sicherlich auch ein recht attraktives Geschäftsmodell sein. Sie sind bei Richtig Zugehört. Wir sprechen über Biodiversität mit Christiane Leibach, Vorständin der KfW für internationale Themen. Jetzt geht es um die Umsetzung des Problems, um die Lösungen im Angesicht der immer bedrohteren Biodiversität. Frau Leibach, Hand aufs Herz, passiert schon genug jetzt für den Erhalt der Arten weltweit?
Also wenn wir uns die leider negative rasante Entwicklung anschauen, dann glaube ich, müssen wir sagen, es passiert nicht genug. Was wir tun, ist einerseits ansetzen an dem aktiven Schutz von Ökosystemen, wie eben schon auch beschrieben, mit insgesamt, wie gesagt, 4 Milliarden Euro, die wir dort einsetzen, über 350 Naturregionen, die wir schützen und Naturschutzparks. Das entspricht ungefähr einer Fläche von der Größe von der Hälfte von Europa. Also das sind durchaus auch substanzielle Flächen, die wir dort schützen. Wir arbeiten viel zusammen mit internationalen Partnerschaften. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Thema anderen Entwicklungsbanken, wo wir versuchen, auch wirklich neue Anstöße zu geben und unsere Aktivitäten auszudehnen, ist mehr und mehr auch private Gelder, privates Kapital einzuwerben von Stiftungen, aber auch von Unternehmen, um dort gemeinsam sozusagen hier dann auch noch größere Flächen schützen zu können. Denn bei allem, was Öffentlichkeit tun kann und aus Budgetmitteln getan wird, von uns, aber auch von vielen anderen Ländern, es wird letztendlich nicht ausreichen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dort auch die privaten Geldgeber mit einzubeziehen. Dort haben wir bestimmte Strukturen aufgesetzt, die das ermöglichen und die auch zusehends greifen und unsere Möglichkeiten einfach damit auch deutlich vergrößern.
Könnten Sie da ein plastisches Beispiel nennen? Wo gibt es so eine Zusammenarbeit, wo tatsächlich dann privates Kapital stärker mobilisiert werden konnte, sodass am Ende viel, viel mehr möglich war, als es alleine mit staatlichem Kapital machbar gewesen wäre?
Ja, wir haben vor einigen Jahren den sogenannten Legacy Landscapes Fund entwickelt, ist mit öffentlichen Geldern als ersten Schritt ausgestattet worden. Aber dort ist das Konzept, und das setzt eine ganz klare Motivation, dass die einzelnen Naturschutzparks tatsächlich sich um diese Gelder in einem Wettbewerb bemühen müssen und sie bringen auch einen privaten Geldgeber mit. Also man hat diesen unmittelbaren Bezug von einem Naturschutzgebiet, einer Regierung, die ein Naturschutzgebiet ausbauen will, zu privaten Geldgebern. Das wird dann ergänzt durch den Legacy Landscapes Fund, der öffentliche Mittel bereitstellt. Was ihn so erfolgreich macht, ist ein gutes und klares inhaltliches Konzept, aber ist vor allen Dingen auch die Unterstützung, diese privaten Geldgeber zu finden einerseits und andererseits auch klar dort auch die Verantwortung zu verorten, wo sie liegt, nämlich in den Ländern, die ihre Naturschutzgebiete tatsächlich schützen und ausbauen wollen. Und das hat uns einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gebracht.
Was habe ich davon als privater Geldgeber, wenn sich mein Kapital dort einsetzen lässt? Also ein Imagegewinn, Gefühl, dass ich was Gutes tue für die Menschen, aber auch Rendite, Fragezeichen?
Der Imagegewinn bestimmt und ich glaube, das hat auch was mit dem Wertesystem vieler Unternehmen und auch Stiftungen zu tun, sich in diesem so wichtigen Feld zu engagieren. Das ist das eine. Die Rendite, die sozusagen offensichtlich auf dem Papier steht, kann sicherlich nicht mithalten mit Renditen für andere Unternehmungen. Aber da müssen wir immer wieder beachten, dass natürlich die Rendite, die verdeckt ist, nämlich das, was uns allen zugutekommt, letztendlich, dass Ökosysteme erhalten werden, sich in dieser Rendite nicht reflektiert. Und Unternehmen sind durchaus bereit, im Sinne ihrer, ihrer eigenen Politik, ihrer eigenen Nachhaltigkeitspolitik, sich dort zu engagieren.
Wir sprachen über die Chancen für Wirtschaft, Stiftungen, privates Kapital. Sprechen wir aber auch nochmal über die Menschen vor Ort, was die dann davon haben, wenn Biodiversität bei ihnen im Alltag eine größere Rolle spielt.
Ja, wir erleben das oft ganz unmittelbar. Ich hatte auch das eine Beispiel in einem afrikanischen Staat schon erwähnt, dass natürlich Ökosysteme, wenn sie gut erhalten werden, relativ zügig über wenige Jahre zeigen, dass zum Beispiel der Wasserhaushalt sich wieder verbessert, sich wieder erholen kann in Regionen. Das heißt natürlich für Menschen, die vor Ort überwiegend auf Landwirtschaft angewiesen sind, oft ihre einzige Einkommensquelle ist, dass sie relativ zügig merken, dass sie einfach besser mit dieser so wichtigen Ressource Wasser umgehen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Genauso wie es Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Ich erwähnte eben das Beispiel der Naturschutzparks in Afrika. Dort kann man in einem gut ausgewogenen ökologischen Konzept eben auch tatsächlich Tourismus betreiben. Das bedeutet Einkommen, das bedeutet Jobs für die Leute vor Ort, das bedeutet Möglichkeiten der Weiterbildung. Das sind alles große Anreize, die wir dort setzen können. Es gibt aber auch noch andere Beispiele, zum Beispiel Unternehmen, landwirtschaftliche, große Agrarbetriebe, die sich darauf konzentrieren, ihre Produkte, mir fällt da gerade ein Beispiel in Peru ein, wirklich auf eine Art und Weise produzieren zu lassen in Zusammenarbeit mit Kleinbauernfamilien, die bereitstellen gewisse Servicedienstleistungen im Agrarbereich, die bereitstellen Unterstützung, aber letztendlich auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie kleinbäuerliche Familien ihre Flächen bewirtschaften könnten im Sinne von Agroforestry, wie das im Englischen heißt.
Agroforestry,
ich glaube im Deutschen nennt man das Agrarforstwirtschaft, das wirkt etwas sperriger in der Aussprache, wo man ganz klar nachvollziehen kann, wie diese Produkte hergestellt werden auf eine biologische und natürliche Art und Weise, aber die dadurch, dass die Produkte, die dann die Kleinbauern verkaufen können, auch einen höheren Preis erzielen, auch einen unmittelbar positiven Effekt auf die Lebensverhältnisse vor Ort haben.
Lokales Handeln, das leuchtet unmittelbar ein, ist super wichtig bei diesem Thema, aber natürlich auch das globale Handeln. Was wünschen Sie sich dort? Wie soll es weitergehen auf dem politischen Feld?
Ja, wir haben vorletztes Jahr einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht in der internationalen Zusammenarbeit. Dort ist das sogenannte 30-30-Ziel etabliert worden auf einer so großen globalen Biodiversitätskonferenz. Wir nennen das BioDivCOP. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, dass bis 2030 sich alle Staaten verpflichtet haben, im Durchschnitt 30% ihrer Fläche unter Naturschutz zu stellen, beziehungsweise diese Flächen entsprechend zu schützen und wieder auch zu renaturieren. Das ist ein Meilenstein gewesen einerseits, das ist aber natürlich auch eine große Ambition, das zu erreichen, denn momentan liegen natürlich die entsprechenden Anteile an geschützter Fläche ungefähr bei 17-18%. Das heißt, es ist wirklich ein noch richtiger Schritt, großer Schritt zu gehen bis 2030. Insofern
ist das überhaupt realistisch?
Also ich denke ja, es ist eine hohe Ambition und ich glaube, man muss in diesen Feldern noch Ambitionen setzen, sonst verwässert man, wenn man gleich die Ziele verwässert, dann wird es sicherlich noch schwieriger, dann auch tatsächlich etwas zu erreichen. Aber die spannende Frage wird jetzt werden in den nächsten Jahren und da wird es auch sukzessive immer wieder Konferenzen geben, die darauf Bezug nehmen, die Fortschritte sozusagen auch nachhalten, was die einzelnen Staaten tatsächlich willens sind und in der Lage sind, jetzt umzusetzen.
Also ob sie ähnlich wie im Klimaschutz den internationalen Vorgaben, auf die sich alle geeinigt haben, dann auch national umsetzen.
so ist es. Wir wissen alle um die Herausforderungen darum, aber trotzdem halten wir es für richtig, diese Ambitionen zu setzen.
2022, große Konferenz in Montreal in Kanada, 2024, große Konferenz in Cali in Kolumbien, 2026 dann die nächste. Also eigentlich gibt es immer einen Zeitpunkt, um zu schauen, sind wir noch dabei, das gemeinsam vereinbarte Ziel zu erreichen.
Genau, so ist es.
Biodiversität, Frau Leibach, schafft Lebensqualität. Wann haben Sie persönlich denn zuletzt sich daran erfreut, dass Biodiversität tatsächlich für Sie zu spüren war? Was gibt es da für eine Erfahrung, die Sie mit uns noch teilen möchten?
Ach, ich tue das oft, sagen wir mal, im Urlaub und am Wochenende, eher natürlich dann in Deutschland und in Europa. Ich erlebe es natürlich viel auch auf meinen Reisen, die ich in meiner Tätigkeit für die KfW erlebe. Ich hatte gerade das Beispiel Afrika schon erlebt und da muss ich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, die Beispiele, die einem im Kopf bleiben und einen auch anspornen, den Weg der Unterstützung für Biodiversität und Klima weiter voranzutreiben, sind tatsächlich auch die Dinge, die letztendlich dann herzergreifend sind, wenn man sieht, welche negativen Folgen die Entwicklung haben können. Also gerade auch wieder südliches Afrika. Es hat ganz wenig geregnet in den letzten 2 Jahren. Das heißt letztendlich in Ländern wie Sambia, aber auch in Malawi, auch in Angola, in Namibia ist eine große Dürre ausgebrochen. Das heißt, die Wasserreservoire sind ausgetrocknet. Es gibt deshalb nur wenig Strom, weil die Wasserkraftwerke nicht betrieben werden können. Die Landwirtschaft liegt da nieder, weil die Bewässerungssysteme nichts mehr leisten können. Das heißt, es geht unmittelbar in das Thema Hunger und ganz schwierige Situationen für viele Menschen dort. Und wenn man dann sieht, dass in anderen Gegenden, auch wenn dort vielleicht auch wenig Regen gefallen ist, aber durch bestimmten Schutz von Biodiversität, bestimmte Agrosysteme, Bewässerungsmethoden, die eingeführt worden sind, Dämme, die gebaut worden sind, dann doch einiges wieder möglich ist, dann zeigt das einerseits diese schwierige Situation, die auch teilweise wirklich herzergreifend ist, aber man sieht auch, wie man mit durch Maßnahmen die Situation zumindest abpuffern kann.
Vielen lieben Dank, Christiane Leibach, Vorständin der KfW. Biodiversität geht uns alle an. Das war sehr erkenntnisreich. Ein riesengroßes Problem von ungeheurer Dimension und eine Menge von Lösungsansätzen mit Hilfe von Kapital, mit Hilfe von Geld, das dafür sorgt, Biodiversität endlich wieder nach vorn zu bringen. Damit wir uns auch morgen darüber freuen können, wenn eine Nachtigall für uns singt, ein Hirschkäfer über den Waldweg krabbelt oder ein Apfelbaum reiche Ernte bringt. Vielen Dank an alle, die heute richtig zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.